Donald Trump, der will den Krieg in der Ukraine beenden. Und zwar auf seine Art. Mit Russland will er einen Deal machen. Und dafür hat er schon mit Putin telefoniert.
No, we had a great call and it lasted for a long time, over an hour this morning.
Was die Ukraine will? Nebensächlich. Was die Europäer dazu sagen? Auch nicht so wichtig. Aber Europa soll dann bitte diesen Frieden sichern. Mit europäischen Soldaten. Ohne Hilfe der USA. Das hat jetzt auch die Münchner Sicherheitskonferenz am Wochenende gezeigt. Sicherheitsexpertin Claudia Major sagt mit einem Wort, was da die letzten Tage passiert ist.
Katastrophe.
Ja, in dieser Folge fragen wir uns, was bedeutet dieser Richtungswechsel der USA für die Ukraine und auch für unsere Sicherheit in Europa? Und wie blickt eigentlich ein deutscher Bundeswehroffizier auf das Ganze?
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News.
Bei Unboxing News nehmen wir uns eine Nachricht genau vor und packen sie aus. Dazu sprechen wir mit Menschen, die direkt betroffen sind. Ihr hört ihre Perspektiven und wir ordnen das Ganze ein. Heute ist Montag, der 17. Februar. Mein Name ist Minju Tran. Am Dienstag schon trifft sich eine US-Delegation mit einer russischen in Saudi-Arabien, um Rahmenbedingungen abzustecken für Friedensverhandlungen für den Krieg in der Ukraine. Mitreden darf die Ukraine und auch Europa erstmal nicht. Marco Rubio, der amerikanische Außenminister, sagt immerhin, wenn die Verhandlungen dann richtig losgehen, dann sollen die Ukraine und Europa beteiligt werden. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz, das ist das wichtigste Treffen zu dem Thema, geht US-Vizepräsident J.D. Vance sogar einen Schritt weiter und trischt ordentlich auf Europa ein.
And we also believe that it's important in the coming years for Europe to step up in a big way to provide for its own defense.
Also, Europa muss sich in Zukunft selbst verteidigen. Das stellt jetzt Europa vor große Herausforderungen. Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusken, zieht dieses Fazit.
Also es war schon in gewissem Sinne ein europäischer Albtraum, aber gleichzeitig war das auch eine sehr klärende Konferenz.
Im Publikum saß auch Claudia Major. Ihre Einschätzung der Situation ist ähnlich.
Ich teile seine Einschätzung, ich würde aber auch sagen, das kam mit Ansage. Die Aussagen, die gerade die US-Vertreter vor der Konferenz und während der Konferenz getroffen haben, die Art, wie sie kommuniziert haben, das war jetzt nicht wirklich überraschend. Ja, die Schärfe und das Ausmaß haben uns überrascht, aber die Inhalte, die haben wir eigentlich erwartet.
Und wenn du sagst, die haben wir erwartet, diese Inhalte, sind wir dazu bereit, also haben wir uns darauf vorbereitet, dass wir in Zukunft, also darum geht es ja, dass Europa in Sachen Verteidigung, in Sachen Sicherheit zunehmend ohne die USA auskommen muss?
Also diese Debatte, die führen wir ja schon seit Jahren. Die Amerikaner sagen seit Jahren, dass die Europäer mehr machen müssen. Und sie sagen, es muss doch einen fairen Lastenausgleich geben. Es kann doch nicht sein, dass von den Verteidigungsplänen, wo es darum geht, europäisches Gebiet zu verteidigen, falls es angegriffen werden würde, dass ein Großteil davon die Amerikaner übernehmen. Das klingt ein bisschen abstrakt, lass mich mal ein Beispiel geben. Mhm. Die NATO schreibt Verteidigungspläne. Und da steht, wenn man beispielsweise das Baltikum verteidigen möchte, wie viele Panzerschiffe, Leute braucht es, wo müssen die stehen und so. Aus diesen Plänen leiten sich, ich sag mal, Hausaufgaben für die Staaten ab. Wer bringt wie viel Divisionen, wer wie viel Schiffe, wer wie viele Leute. So ein Plan ist toll, aber wenn dahinter nichts steht, wenn er nur auf dem Papier existiert, dann bringt er nicht viel. Und das mahnen die Amerikaner seit Jahren an. Und wir sagen, ja, klar, haben wir gehört, machen wir und wir machen es nicht. Weil es für uns keine Priorität war. Und deswegen kam das mit Ansage.
Ja, was braucht es denn, damit wir es selber können?
Wenn ich nochmal auf das Beispiel von den Plänen zurückgebe, weil das so schön greifbar ist. Mhm. Ne? Also in diesen Plänen ableitet daraus die Hausaufgaben für die einzelnen Staaten. Die haben wir alle zu Hause. Wenn wir uns jetzt die Rolle der USA anschauen, dann sind sie die, die politisch führen. Mit politischer Führung meine ich, dass sie Kompromisse stiften. Es gibt keinen natürlichen Führungsnachfolger. Vor allen Dingen aber stellen die Amerikaner, zweiter Bereich, also politische Führung, konventionelle Bereiche, stellen sie ganz viel Masse. Die Amerikaner sind das einzige Land, was so groß ist und so eine große Armee hat, dass sie mal eben mehrere tausend Leute Verstärkung irgendwo hinschicken können. Mhm. Die Masse, die können wir aufbauen in Europa, aber das dauert mehrere Jahre, ehe sie so einen Soldaten ausgebildet haben. Und sie stellen vor allen Dingen etwas, die Amerikaner, was wir zu wenig oder gar nicht haben. Und das nennt man Schlüsselfähigkeiten. Das ist sowas wie Luft- und Raketenabwehr. Haben wir alle in der Ukraine gesehen, wie wichtig das ist. Mhm. Aufklärung, Zielerfassung, also Augen und Ohren von Streitkräften. Das haben wir zu wenig oder haben wir gar nicht? Und sie stellen natürlich drittes Element nach dem konventionellen und dem politischen, die nukleare Abschreckung. Also sie halten andere Staaten davon ab, das NATO-Gebiet anzugreifen. Das sind unsere drei Hausaufgabenbereiche. Politische Führung, konventionell Masse und diese Schlüsselfähigkeiten. Und wir müssen überlegen, wie wir die Abschreckung in Europa gewährleisten können. Das sind riesengroße Hausaufgaben. Riesengroß.
Wir haben ja morgen dieses Treffen in Saudi-Arabien, da wollen Russland und die USA miteinander sprechen, ohne die Ukraine, ohne uns Europäer, über mögliche Friedensverhandlungen für den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Was sendet das für eine Botschaft an uns Europäer und an die Ukraine?
Die Botschaft ist, dass wir zurück sind zu einer Großmachtpolitik. Die beiden Großmächte entscheiden über die Köpfe der Kleineren hinweg und die müssen dann die Entscheidungen umsetzen. Das heißt letztlich auch, dass aus dieser Herangehensweise die Ukraine gar kein souveräner Staat mehr ist, der selber entscheiden kann, was er will. Sondern über die Köpfe der Ukraine und Europäer ruft der amerikanische Präsident den russischen Präsidenten an und entscheidet, was mit den anderen passiert. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ob die USA dann wirklich noch unser Verbündeter sind oder ob sie nicht ein Vermittler sind oder vielleicht sogar noch weniger, vielleicht sogar ein Gegenspieler. Wir wissen es nicht. Und wenn man sich den Anfang dieser Unterhaltung anschaut, Trump ruft Putin an und sagt, wir wollen schnell verhandeln und in folgenden Punkten komme ich schon entgegen. Es wird kein NATO-Beitritt der Ukraine geben, die besetzten Gebiete werden als russisch anerkannt und Russland, der aus Sicht der USA und der Europäer eigentlich ein Paria war, verhandelt auf einmal auf Augenhöhe mit den USA über das Schicksal der Ukraine. Und deswegen spricht Christoph Hoskin von Albtraum oder ich von Katastrophe, weil das eine drastische Veränderung der Art und Weise ist, wie wir bislang zusammengearbeitet haben. Wir sind Verfügungsmasse aus Sicht der Amerikaner.
Europa spielt momentan kaum eine Rolle, wenn es um die Fragen von Krieg und Frieden geht. Und Claudia Major sagt, da sind wir auch selber schuld, weil wir unsere Verteidigungshausaufgaben nicht gemacht haben. Stattdessen wird möglicherweise über unsere Köpfe hinweg von den USA bestimmt, was wir in der Ukraine tun müssen. Und zwar den Frieden dort zu sichern. Der britische Premier Keir Starmer sagt, er würde Truppen dafür bereitstellen. Wie sehen das die, die dann möglicherweise hingeschickt werden in die Ukraine? Deutsche Soldaten, das haben wir ihn hier gefragt.
Norman Böhm, bin 41 Jahre alt, Berufsoffizier.
Norman ist Mitglied der Grünen und setzt sich innerhalb des Vereins Bundeswehr Grün für mehr Diversität in der Bundeswehr ein. Und als erstes habe ich Norman gefragt, wie schätzt er das ein? Wäre die Bundeswehr für einen Einsatz in der Ukraine überhaupt bereit?
Also bereit, denke ich schon. Die Frage ist natürlich, mit welchem Mandat und in welchem Szenar wir dorthin gehen. Was soll gemacht werden? Und dann muss man wirklich gucken, was ist die konkrete Aufgabe, die dort. Und dann kann man wahrscheinlich erst genau sagen, wie bereit wir dann dafür sind. Also jetzt pauschal könnte man das, glaube ich, nicht beantworten, weil halt niemand weiß, wie soll das denn ausgestaltet werden. Was macht diese, ich nenne es mal Schutztruppe dort? Ja, wie robust ist das Mandat, das sie dort haben werden? Also das muss es ja irgendwo gegeben. Und ich denke, dann kann man erst sagen, wie stark unser Beitrag dazu auch sein kann und ob wir dafür wirklich dann vorbereitet sind.
Wie realistisch konkret ist dieses Szenario jetzt für dich schon, als Soldat in der Ukraine im Einsatz zu sein? Also wird da schon drüber gesprochen in der Truppe oder bereitet man sich da mental schon drauf vor?
Also in persönlichen Gesprächen und so weiter habe ich das bis jetzt noch nicht erlebt, dass da irgendwie schon jemand das mal zum Thema gemacht hat. Was mich wundert, ist halt zum Teil, was wir jetzt auch am Wochenende oder jetzt über die Woche auch verteilt in den verschiedenen politischen Gesprächsrunden gesehen haben oder gehört haben, dass jetzt noch nicht die Zeit dafür ist, sich darüber Gedanken zu machen. Ich kann das verstehen, wenn das jetzt bei uns hier auf der Ebene derjenigen, die es dann später machen sollen, vielleicht nur in Einzelgesprächen oder noch gar nicht stattfindet. Aber dass man sich auf der politischen Ebene noch nicht dazu Gedanken macht. Also ich weiß nicht, ob das einfach nur sozusagen in der Öffentlichkeit nicht gesagt wird oder ob man sagt, okay, das ist noch zu weit weg. Da wollen wir uns jetzt noch keinen Plan, keinen Fahrplan machen. Ich kann mir vorstellen, dass es das vielleicht schon irgendwo doch gibt. Ich hoffe das zumindest, dass man sich darüber Gedanken macht. Aber ich vermute, dass jetzt einfach bei dem Alltag der Soldaten einfach die aktuellen Aufträge so viel sind, dass man sich jetzt nicht noch über irgendwelche potenziellen, vielleicht mal Szenare Gedanken macht, weil einfach, wie gesagt, dafür sind die ganzen Hausaufgaben, die wir so haben, schon, das Heft ist voll genug.
Wie ist es denn bei dir? Also denkst du schon drüber nach?
Jetzt konkret über die Ukraine? Nein. Genau. Über die anderen möglichen Einsatzszenare, die wir sonst so haben? Ja. Aber das, finde ich, gehört auch für jemanden wie mich, der aus der Generation nach dem Kalten Krieg in die Bundeswehr eingetreten ist. Denke ich, ist das persönlich eine Selbstverständlichkeit, dass wir in Einsätze gehen. Und ich denke, dass auch jeder, der dieser Generation oder denen, die danach jetzt kommen und in die Streitkräfte gehen, dass das, ich sag mal, zum Selbstverständnis gehört, dass man auch solche Auslandseinsätze mittragen muss.
Also du sagst, wenn man in die Bundeswehr geht, erwartet man ja, dass man möglicherweise auch in den Krieg geschickt wird, ne?
Also letzten Endes ja. Ne? Mhm. Also Krieg ist jetzt vielleicht, na, direkt in den Krieg geschickt werden, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt Erwartungshaltung, aber zumindest, dass man in Auslandseinsätze geht, die ja meistens eher dafür da sind, eben einen Krieg zu verhindern, um halt, wie wir jetzt zum Beispiel sehen im Baltikum, dass wir dort versuchen, durch abschreckende Maßnahmen eben Eskalation zu verhindern. Darum geht es ja. Darauf vorbereitet sein, ja, auf den scharfen Waffeneinsatz, aber halt möglichst mit der Präsenz dem gegenüber zu demonstrieren, macht das besser nicht. Ja, es lohnt sich für dich nicht.
Mhm. Jetzt hast du schon gesagt aus der Politik, dass du das nicht nachvollziehen kannst, dass sich da so wenig Gedanken gemacht wird darüber, was mit der Bundeswehr vielleicht passiert, wenn in der Ukraine ein Frieden geschlossen wird. Was erwartest du denn von der Politik? Also was erwartest du dir von an Unterstützung oder vielleicht von auch von der neuen Bundesregierung? Ja?
Auf das Ukraine-Szenario bezogen erwarte ich mir schon, dass man zumindest in vorbereitenden Gesprächen mit potenziellen Partnern schon mal auslotet, wo die Reise hingehen soll und was dann, damit man schon mal, ich sage jetzt mal, einen groben Umfang und auch grobe Forderungen, die dann halt an die einzelnen Staaten gestellt wird, dass man das schon mal auslotet und skizziert, um daraufhin dann auch eine gewisse Planung anzufangen, weil das ist ja nicht mal eben so gemacht. Und allgemein, na, ich hoffe halt, dass sich auch über die ganzen verschiedenen politischen Lager hinweg, dass es einen gewissen Konsens gibt, dass man halt auch zu diesem Umsetzen der Zeitenwende eben auch Zeit braucht. Und dass sich nicht die Umsetzung der ganzen Dinge, die jetzt auf den Weg gebracht wurden, jetzt mit einer neuen Regierung, der Tagespolitik so zum Opfer fallen. Ich denke, das wird auch notwendig sein, dass man auch in der Gesellschaft weiter das Thema, wie wollen wir unsere Sicherheit gestalten, dass das in der breiten Öffentlichkeit auch weiter diskutiert wird, um da auch eine gewisse Einsicht oder auch eine Akzeptanz sogar für diese Notwendigkeit, die es aus meiner Sicht gibt, zu erzeugen. Weil wenn es natürlich keine Akzeptanz in der breiten Masse gibt, dann wird auch die aktuelle Tagespolitik wieder andere Fragen stellen und das vielleicht auch den eingeschlagenen Weg wieder in Frage stellen. Und das, glaube ich, wäre dann für uns in den Streitkräften dann schon das, dann fallen wir wieder sozusagen zurück in die Vorzeitenwendephase und das wäre, glaube ich, dann nicht angemessen den Herausforderungen, denen wir jetzt gegenüberstehen.
Norman sagt also, das Thema Verteidigung muss auf der Prioritätenliste weit oben bleiben, auch in Zukunft. Und die Politik muss sich mal Gedanken machen, wie ein Frieden in der Ukraine aus europäischer Sicht aussehen soll und was dann die Rolle der Bundeswehr wäre. Ein erstes Treffen zu der Frage gab es am Montag schon in Paris. Da wären wir also wieder bei der großen Politik und bei Sicherheitsexpertin Claudia Major. Ich habe sie gefragt, kann Europa in dieser neuen Weltlage überhaupt wieder ein Wörtchen mitreden beim Thema Europas Sicherheit?
Das muss unser Ziel sein. Es muss unser Ziel sein, dass wenn es um Europa geht, wir mit am Tisch sitzen. Aber am Tisch sitzt nur der, der was anbieten kann. Und deswegen ist die große Hausaufgabe für den Sondergipfel in Paris und für die nächsten Tage, dass Europa sich überlegt, wie sie wieder an den Tisch kommen. Mein Vorschlag wäre einmal fundamentale Stärkung der Ukraine, damit sie sich überhaupt noch behaupten kann und damit sie möglicherweise inakzeptable Vorschläge ablehnen kann. Also wirtschaftlich, lass uns doch nochmal über die Nutzung der eingefrorenen russischen Vermögenswerte reden, über weitere Sanktionen gegenüber Russland. Die europäischen Staaten können sich verpflichten, selbst verpflichten, einen bestimmten Teil ihrer Wirtschaftskraft für die Ukraine zu investieren, solange der Krieg dauert. Die Staaten sollten militärisch nochmal ihre ganzen nationalen Spielräume ausnutzen, um zu schauen, was sie doch noch an die Ukraine liefern können, wo sie industriell zusammenarbeiten können. Und vor allen Dingen sollten sie politisch ganz klar machen, dass das Ziel aller Verhandlungen eine unabhängige Ukraine sein sollte. Sie sollten auch mit einem Plan kommen, wie sie sich einen Waffenstillstand vorstellen. Wo sollte die Waffenstillstandslinie sein? Was wollen die Europäer beitragen zur Absicherung eines Waffenstillstands. Also wir brauchen einen Fahrplan und ein Gesamtkonzept, wo wir sagen können, das ist unsere Idee.
Mhm.
Das wollen wir. Anders kommen wir nicht an den Tisch zurück.
Jetzt habe ich auch ein Interview gerade mit Wolfgang Ischinger gehört, dem früheren Chef der Münchner Sicherheitskonferenz. Der hat gesagt, angesichts dieser Verhandlungen zwischen Russland und den USA müssen wir nicht in Panik geraten. Das ist vollkommen normal, dass die USA mit Russland erstmal Rahmenbedingungen für einen Waffenstillstand abklärt. Siehst du das auch so?
Nun, bislang war es so, dass die USA die Koordination mit den Europäern gesucht haben. Dass die beiden das besprechen, Da stimme ich Herrn Ischinger zu, ja. Aber die Frage ist doch, spreche ich mich mit meinen Verbündeten ab, den Europäern und der Ukraine, oder geht es über ihre Köpfe hinweg? Und das ist für mich der himmelweite Unterschied. Meines Erachtens ist mit den Entwicklungen der letzten Tage das Risiko eines Krieges in Europa gestiegen. Wenn es einen Waffenstillstand gibt, der die russischen Forderungen aufnimmt und der letztlich die Ukraine, ich sag mal ein bisschen salopp, unter den Bus wirft, dann zieht Russland daraus die Lehre, dass sich Krieg führen lohnt. Dann ist es doch nur eine Frage der Zeit, bis nach einem wie auch immer gearteten Waffenstillstand Russland erneut angreift, weil ja das sozusagen Business nicht erfüllt ist.
Das heißt, wenn du jetzt in die Zukunft schaust, wie geht es jetzt in Sicherheitsfragen für uns in Europa weiter? Auch abseits der Ukraine?
Ja, also die beiden sind verbunden. Ja? Eine souveräne, abgesicherte Ukraine ist für uns eine gute Sicherheitsvorsorge. Wenn die Ukraine zu einem Failed State, also einem scheiternden Staat wird, mit großen Fluchtbewegungen, mit gescheiterten wirtschaftlichen Systemen, dann ist das für uns ein Sicherheitsrisiko. Also die Europäer, das ist eine ganz alte Aufforderung, müssen tatsächlich ihre eigene Verteidigungsfähigkeit deutlich verbessern. Das heißt, größere Investitionen als Signal an Russland und die USA und die eigene Öffentlichkeit, Investitionen in Personal, weil es braucht eine Zeit lang, ehe man Soldaten ausbildet, Investitionen in Ausrüstung, Investitionen in Kooperation mit den Partnern, weil wir vieles gemeinsam schneller machen können und nochmal Investitionen in die Sicherheit und Souveränität der Ukraine, weil das eine hervorragende Sicherheitsvorsorge für uns ist. Das kann man dann runterbrechen.
Das dauert doch alles ewig, oder? Bis man den Soldaten ausbildet, bis man Waffensysteme anschafft. Sind wir da schon zu spät?
Wir sind in vielen Bereichen zu spät. Warum sind wir nicht am Tisch? Weil wir nichts anbieten können. Hätten wir diese Investitionen früher gemacht, wären wir jetzt weiter. Ist es zu spät, dann wäre es fatalistisch. Dann können wir sagen, dann müssen wir gar nichts mehr machen. Wir müssen jetzt versuchen, so viel wie möglich anzuschieben und zu hoffen, mit einem überzeugenden, ernsthaften Angebot die Amerikaner noch ein bisschen im Boot zu halten. Wenn wir jetzt sagen, 2% ist eigentlich zu viel und ihr wisst, wir haben Wahlen, geht jetzt nicht, ist das nicht überzeugend. Wenn wir sagen, wir verpflichten uns, die nächsten 10 Jahre 3% plus auszugeben und hier ist unser Finanzplan, wir machen das wirklich. Das ist eine andere Botschaft.
Sicherheitsexpertin Claudia Major sagt also, wir müssen mehr für Verteidigung ausgeben. Daran führt kein Weg für sie vorbei. Und auch Soldat Norman Böhm sieht das so.
Ehrlich gesagt wäre es mir auch lieber, wenn wir das Geld natürlich in andere Politikbereiche, wo wir ja auch ähnlich große oder vielleicht sogar noch größere Herausforderungen haben, ja, das wäre mir auch lieb, wenn wir das natürlich woanders investieren könnten. Nur ist meine Bewertung der aktuellen Situation um uns herum so, dass es einfach notwendig ist, dass wir dafür einfach mehr tun müssen, als wir es in den vergangenen 30 Jahren letzten Endes gemacht haben.
Das war Unboxing News. Das Team der Folge: Katja Vossenberg, Jana Niehoff, Ingo Rockenberg, Alex Hart und ich, Minchu Tran. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung in eurer Podcast-App des Vertrauens. Bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.